Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast hier beim Erklärbär von Skyguard Aviation. Mein Name ist Sebastian, ausgebildeter Verkehrsbildner und ehemaliger Bundespolizist. Und heute sprechen wir über ein Szenario, das sich wohl jeder Passagier schon einmal ausgemalt hat und das für uns Piloten ein zentraler Bestandteil unseres Trainings ist. Was passiert, wenn einer der beiden Piloten im Cockpit plötzlich medizinisch ausfällt? Die Vorstellung, in 11 Kilometern Höhe plötzlich allein die Verantwortung für hunderte Menschen und eine tonnenschwere Maschine zu tragen, ist extrem. Doch in der Luftfahrt wird nichts dem Zufall überlassen, denn hinter diesem Horrorszenario verbirgt sich ein System aus präzisen Prozeduren, intensivem Training und einer mentalen Vorbereitung, die weit über das reine Fliegen hinausgeht. Heute nehme ich euch mal mit ins Cockpit und wir gehen Schritt für Schritt durch, was in einem solchen Fall passiert, von der ersten Sekunde der Erkenntnis bis zur sicheren Landung und darüber hinaus. Schnallt euch an, das wird intensiv. Stellt euch vor, wir befinden uns im Reiseflug, beispielsweise über dem Atlantik, wobei die Örtlichkeit erstmal keine große Rolle spielt. Es ist ruhig, der Autopilot steuert das Flugzeug. Ich wende mich meinem Kollegen oder Kollegin zu, um eine Routineänderung vom Fluglotsen zu besprechen. Aber er reagiert nicht, oder sie. Er starrt reglos nach vorne. Der erste Moment ist pure Verwirrung, vielleicht ein Schreck. Doch dann setzt sofort ein antrainierter Mechanismus ein. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten des Ausfalls, der offensichtliche und der subtile. Offensichtlich bedeutet, der Kollege sackt in sich zusammen oder zeigt klare medizinische Symptome einer Bewusstlosigkeit. Das ist dramatisch, aber eindeutig. Viel gefährlicher ist der subtile Ausfall, also die sogenannte Subtle Incapacitation. Der Kollege reagiert gar nicht mehr, führt aber vielleicht noch unkoordinierte Handlungen aus oder gibt unverständliche Antworten. Er ist noch bei Bewusstsein, aber nicht mehr handlungsfähig. Genau dafür gibt es ein festes Protokoll. Wenn ich den Verdacht habe, dass mein Kollege ausgefallen ist, spreche ich ihn direkt und bestimmt an und fordere eine klare Handlung. Zum Beispiel, übernimm du die Steuerung oder lies mir nochmal die Frequenz vor. Bleibt eine korrekte Reaktion aus, ist der Fall klar, ich bin alleine. Was auch ein ziemlich guter Test ist, ob man jetzt gerade alleine im Cockpit ist. Man muss, also es gibt auch aus verschiedenen Unfallanalysen, gibt es oder resultiert es daraus, dass man eine Person mit der Hand auf die Schulter klopft, also ihn wirklich anfasst, kräftig, aber nicht verprügeln und ganz laut den Namen sagt. Das sind zwei Indikatoren, einmal dieses Anfassen, also dieser physische Kontakt und ganz laut der Name. Und wenn dann die Person nicht reagiert, ja, dann ist sie raus. Dann ist er ausgestiegen und dann ist es in dem Moment auch eine One-Man-Show. In so einem Moment greift dann das, was die Luftfahrt so sicher macht. Checklisten. Für den Fall eines Pilot Incapacitation gibt es eine fest definierte Abfolge von Handlungen. Die allererste Priorität ist, die Kontrolle über das Flugzeug sicherzustellen. Ich überprüfe, ob der Autopilot korrekt arbeitet und das Flugzeug auf Kurs ist, um da auch erstmal Druck rauszunehmen und zu wissen, okay, der Autopilot fliegt jetzt erstmal, ich habe jetzt volle Kapazität, um mich um das Problem zu kümmern. Der zweite entscheidende Schritt, den ausgefallenen Piloten aus dem Zugriff auf die Steuerung entfernen. Das klingt jetzt erstmal brutal, ist aber lebenswichtig. Eine bewusstlose Person könnte unkontrolliert auf den Steuerknüppel fallen und das Flugzeug in eine gefährliche Lage bringen, beziehungsweise auch einfach die Steuereinheiten blockieren. Deshalb wird der Sitz so weit wie möglich nach hinten gefahren und der Schultergurt straff gezogen, um genau das zu verhindern. Und, wenn möglich, die Arme in den Gurt mit reinmachen und dann festziehen, damit auch gar nicht unkontrollierte Armbewegungen sowas entstehen können. Sobald das Flugzeug dann sicher ist, also gesichert ist, gebe ich einen Notruf ab. Jetzt müssen wir natürlich auch an dem Punkt so ein bisschen unterscheiden. Also der eigentliche Funkspruch lautet Pan, 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 Pan. Anders als Mayday. Mayday ist ja eher so eine unmittelbare lebensbedrohliche Gefahr für das gesamte Flugzeug. Pan, Pan bedeutet eine dringliche Situation, die aber unter Kontrolle ist. Ich informiere die Flugsicherung, Pilot an Bord handlungsunfähig, erbitte Priorität und leite Kurs zum nächstgelegenen geeigneten Flughafen an. Ab diesem Moment wird für uns der gesamte Luftraum freigeräumt. Wir haben absolute Priorität. Gleichzeitig bitte ich über die Kabinenansage, ob sich ein Arzt oder medizinisches Personal an Bord befindet, das sich um den Kollegen kümmern kann. Was natürlich auch immer eine Möglichkeit ist in dem Moment, auch einfach mal nachfragen zu lassen, ob vielleicht ein Pilot an Bord ist. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass ja auch gerne bei Fluggesellschaften eigene Mitarbeiter mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen. Und wenn so jemand natürlich an Bord ist, ist es natürlich Jackpot. Aber man muss natürlich auch überlegen, gerade wenn man jetzt eine bewusstlose Person hat und ein Cockpit ist ja jetzt nicht ewig groß, geht man das Risiko ein, die Person aus dem Sitz rauszuziehen und dann hast du noch die Gefahr, dass er mit den Beinen vielleicht noch am Schubhebel hängen bleibt oder auch an Steuerelementen oder irgendwas trifft, was dich noch mehr beschäftigen kann. Die gesamten Prozeduren geben eine klare Struktur, aber sie nehmen einem nicht die psychologische Last. Plötzlich ist die Arbeitslast doppelt so hoch. Jeder Funkspruch, jede Eingabe ins System, jede Überwachung, alles liegt bei einem selbst jetzt. Das Prinzip der gegenseitigen Kontrolle, bei dem sich zwei Piloten permanent überprüfen, ist weggefallen. Das erfordert extreme Konzentration und mentale Disziplin. Und hier kommt eine Fähigkeit ins Spiel, die wir in unzähligen Simulatorstunden trainieren. Stressmanagement und das Priorisieren von Aufgaben. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Man muss in Sekunden entscheiden, was ist jetzt überlebenswichtig. Flugsicherung kontaktieren, die Landung vorbereiten, den Anflug neu programmieren. Man arbeitet die Aufgaben systematisch ab, eine nach der anderen. Aber ganz wichtig, oberste Priorität, first fly the aircraft. So. Es ist am Ende eine seltsame Mischung aus hochkonzentrierter, fast mechanischer Arbeit und dem permanenten Bewusstsein für die extreme Situation. Man funktioniert einfach. Genau dafür sind wir ausgebildet und hier zeigt sich auch der Wert meiner früheren Arbeit bei der Polizei. Auch dort gab es Situationen, in denen man allein war, unter massivem Druck stand und Entscheidungen treffen musste, die über Sicherheit und möglicherweise auch Gefahr entschieden hat. Und diese Fähigkeit, unter Stress einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf das Wesentliche zu fokussieren, ist universell. Und was einfach auch Fakt ist, alles andere, alles davor ist natürlich Training und es schwirrt irgendwo noch im Kopf rum. Aber wenn dann tatsächlich so eine Situation passiert, dann zeigt sich erst, natürlich, dann zeigt sich auch erstmal, wie gut das Training war, wie gut das Training verinnerlicht hast und von deinem Charakter her, ob du mit diesem Training zusammen, ich sag mal in Anführungszeichen, stabil bleibst und fokussiert. Und in so einem Fall ist die Automatisierung mein bester Freund. Ich programmiere das Flight Management System sorgfältig für die Anflugroute und einen Instrumentanflug, meist ein ILS oder auch ANP Approach. Ich lasse den Autopiloten so lange wie möglich die Arbeit machen, um meine mentalen Kapazitäten für die Überwachung und die entscheidenden manuellen Handgriffe zu sparen. Die Landecheckliste, die normalerweise im Dialog abgearbeitet wird, lese und beantworte ich jetzt Punkt für Punkt alleine. Landing Gear, Down, Tree Green. Flaps, Set for Landing. Jeder einzelne Schritt wird bewusst ausgeführt und verifiziert. Der Moment der Wahrheit kommt kurz vor der Piste. Ich deaktiviere den Autopiloten und übernehme die manuelle Steuerung für die letzten Meter. In dieser Phase ist die Konzentration absolut. Jeder Sinn ist geschärft. Das Gefühl, wenn die Räder sicher auf dem Boden aufsetzen, ist dann natürlich eine unbeschreibliche Mischung aus Erleichterung und dem Wissen, dass der Job noch nicht ganz erledigt ist. Denn was passiert jetzt tatsächlich nach dem Aufsetzen? Man hat es geschafft, es fällt eine massive Last von einem, weil man jetzt am Boden ist. Nach dem Aufsetzen rollt man von der Piste. Je nachdem, wie das Flugzeug ausgestattet ist, es gibt Flugzeuge mit einem sogenannten Tiller, also mit dem man das Flugzeug wunderbar steuern kann, links und rechts. Es gibt Flugzeuge, da gibt es nur das rechts. Und, ach Quatsch, nicht rechts, sondern nur links. Das heißt, wenn ich jetzt als Co-Pilot übrig bleibe und mein Kapitän ist ausgefallen, habe ich ein Problem. Dann kann ich nur noch mit meinen Pedalen steuern und da kommt man oft nicht so genau hin, wie es sein muss. Deswegen ist es vielleicht auch eine Option, einfach zu sagen, okay, ich komme jetzt nicht weiter, ich roll von der Bahn, damit ich die Landebahn nicht blockiere. Und dann bleibe ich stehen, dann schalte ich die Triebwerke alles aus und dann muss hier jemand zu mir kommen. Also, nach dem Aufsetzen rollt man von der Piste und dort wartet dann bereits ein ganzes Empfangskomitee. Feuerwehr, Rettungswagen und die eskortieren einen dann, wenn möglich, zur Parkposition oder dahin, wo man gerade ist. Nachdem dann die Parkbremse gesetzt ist und die Triebwerke abgeschaltet sind, öffnen die Kabinencrew die Türen. Meine Verantwortung für den erkrankten Kollegen endet in dem Moment, in dem professionelle medizinische Hilfe an Bord ist und übernimmt. Aber meine Arbeit ist natürlich noch nicht vorbei. Für mich beginnt nun die Nachbereitung. Ich werde von einem Vertreter der Airline empfangen genommen. Es folgt kein Händeschütteln und Schulterklopfen, wie geil du das gemacht hast, was für ein geiler Typ du bist, sondern das ist der Beginn eines standardisierten Prozesses. Ein solch schwerwiegender Vorfall erfordert eine lückenlose Dokumentation. Denn was ist denn tatsächlich passiert? Warum ist der Kollege ohnmächtig geworden? Gut, im schlimmsten Falle hat der Kollege oder die Kollegin vielleicht einen Herzinfarkt. Das ist natürlich, das ist ein Medical Emergency. Das heißt, Mayday, Mayday, Mayday und dann ab dafür und Abfahrt. Dann sind wir nicht mehr bei Pan, Pan, sondern sind wir bei Mayday, weil dann zählt wirklich jede Sekunde. Und das Resultat von dem allem ist fast immer, dass man eine psychologische Betreuung braucht und die bekommt man auch, wenn man es möchte. Ein offenes Gespräch über das Erlebte ist obligatorisch und essentiell, um die mentale Last zu verarbeiten. Parallel dazu sichert die Technikabteilung die Blackbox, also den Cockpit Voice Recorder und den Flight Data Recorder. Dies dient nicht der Bestrafung oder ob jemand was falsch gemacht hat, oder ob du jetzt als Letzter, der da war, jetzt eine Checkliste richtig gelesen hast oder sonst irgendwas, sondern sie dient dazu für eine lückenlose Aufklärung. Wurden Prozeduren korrekt befolgt? Gab es Unklarheiten? Kann man aus dem Vorfall lernen, um das Training oder die Checklisten für alle Piloten weltweit zu verbessern? Dieser unpersönliche, aber absolut notwendige Prozess ist ein Grundpfeiler für die Flugsicherheit. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, es ist nicht dafür da, ob man irgendwelche Prozeduren zu 100% eingehalten hat oder Checklisten zu 100% gelesen hat. Es geht darum, sind die Checklisten so, wie sie jetzt sind, geeignet für so eine Situation? Oder muss man sagen, okay, es gibt vielleicht eine separate Checkliste. Ja, wenn das passiert, dann kommt die Checkliste zum Tragen. Und wie immer ist es ein extremes, aber perfektes Beispiel oder Szenario, kann man es eigentlich auch nennen, was man an Führungskräfte vermitteln kann. Denn jedes Unternehmen, jedes Team kann unerwartet mit einer Krise konfrontiert werden. Der Ausfall eines Schlüsselmitarbeiters, ein plötzlicher Markteinbruch, eine technische Katastrophe. Die Frage ist nicht, ob eine Krise kommt, sondern wie man darauf vorbereitet ist. Hat man klare Notfallpläne, so wie bei uns die Checklisten? Trainieren die Teams, wie sie die Aufgabe eines ausgefallenen Kollegen auffangen können? Fördert man die Kultur, in der Mitarbeiter befähigt sind, unter Druck Verantwortung zu übernehmen und eigenständige, aber fundierte Entscheidungen zu treffen? Und genau das ist gelebte Resilienz. Man muss also echte Strukturen schaffen, die auch dann noch funktionieren, wenn ein zentrales Element plötzlich wegbricht. Denn echte Stärke eines Systems zeigt sich nicht im Normalbetrieb, sondern in einer Krise. Der Ausfall eines Piloten ist und bleibt ein ernster Zwischenfall. Aber er ist beherrschbar. Durch rigoroses Training, klare Prozeduren, die intelligente Nutzung von Automation und die Fähigkeit, unter Druck zu funktionieren, wird aus einer potenziellen Katastrophe eine handhabbare Notsituation machen. Die anschließende schonungslose Analyse stellt sicher, dass das System als Ganzes daraus lernt. Es ist der ultimative Beweis dafür, dass die menschliche Komponente, also die Fähigkeit zur Anpassung, Entscheidung und anschließende Reflexion, das Herzstück der Flugsicherheit ist. Und eine Sache noch, dieser Podcast lebt natürlich von euch. Wenn ihr also eine Frage habt, die euch unter den Nägeln brennt oder ein Thema, das wir im Jahr 2026 unbedingt beleuchten müssen, dann schickt es mir. Die einfachste Möglichkeit ist eine E-Mail an info@skyguard-aviation.de oder lasst eine Bewertung mit eurem Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify. Ich lese mir das alles durch und für Updates und Interaktionen folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Jahr mit euch. Bleibt sicher, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.